Moin Thomas.
Moin Elisabeth.
Guten Morgen.
Moin Elisabeth.
Guten Morgen. Heute haben wir ein Thema, das hat uns der Andreas vorgeschlagen. Also wir haben einen Hörertipp von einem unserer langjährigen Hörer vom Andreas bekommen. Mach doch mal was mit dem Familienhörbuch. Und wir so, ja, was ist denn das? Und dann haben wir euch angeschrieben und ihr habt euch gemeldet. Stell dich doch mal kurz vor, wer ist denn Elisabeth und was ist denn das Hörbuch? Wir gehen gleich näher drauf ein, nur so ein Überbegriff halt.
Okay, in Kürze. Also mein Name ist Elisabeth Schwarz und ich bin die Projektkoordinatorin beim Familienhörbuch. Ich kümmere mich darum, dass das alles hier läuft in der, nennen wir es mal, Produktion. Mhm. Das Familienhörbuch, in kurz. Okay. Wir nehmen Familienhörbücher auf für palliativ erkrankte Eltern, die eine, in dem Sinne, um das zu erklären, eine lebensverkürzte Diagnose haben. Ich bin heute komplett raus. Die eine lebensverkürzende Diagnose haben. Und die zweite Bedingung für dieses Familienhörbuch ist, dass sie minderjährige Kinder haben. Ach so. Und das sind so die beiden Sachen, die das wichtige grüne Häkchen sind, das wir brauchen. Und was auch noch wichtig ist, dass wir komplett spendenbasiert agieren.
Okay. Gregor, wie bist du denn, als das Thema an uns rankam, was ist da bei dir passiert?
Ich, als ich nur das Wort kannte, hatte ich keine Vorstellung. Also habe ich mich dann so, ne, wir sind ja alles kleine Journalisten, habe ich mich dann halt dran gesetzt und recherchiert. Ja, und ja. Ich find den Namen total toll. Ich finde diesen Untertitel, da kommen wir bestimmt noch gleich drauf, den finde ich sehr clever gewählt.
Sag den doch.
Alles, was eine Stimme hat, überlebt. Beziehungsweise wir sind gerade am Switchen, ob wir das mal ändern zu alles, was eine Stimme hat, bleibt. Das ist gerade noch so ein bisschen, muss noch umgeändert werden.
Klingt besser, ehrlich gesagt. Mhm. Weil dieses Überleben hat ja so ein, das reduziert das davor gewesen irgendwie.
Richtig.
Ne?
Richtig, genau.
Okay, gut, ne, sind wir uns einig. Aber ich fand, das hat überlebt oder überlebt erstmal grundsätzlich gut oder bleibt es natürlich noch treffender, weil das ist ja nie weg. Du sagtest gerade, da sind so ein paar Voraussetzungen, damit das Ganze in Gang kommt. Ne? Also man kann jetzt nicht einfach hier sagen, ja, macht mal was, ne? Ich bin jetzt alt und wollte mal schon immer meine Lebensbeichte loswerden oder was auch immer. nee, so geht das nicht. Ne? Sondern ihr sagt, erklär mal ganz kurz, wie da mal diese Schritte sind, jemand kommt auf euch zu oder geht ihr auf jemanden zu? Also von Anfang an, was läuft bei euch da ein?
Okay, also wir haben verschiedene Möglichkeiten, dass die Leute mit uns Kontakt aufnehmen können. Einige melden sich tatsächlich über Instagram oder Facebook zum Beispiel und fragen einfach an. Und ansonsten kann man natürlich ganz normal das Kontaktformular bei uns auf der Homepage nutzen. Und meistens ist es so, dass sich diejenigen, die sich dafür interessieren, ein Hörbuch bei uns aufzunehmen für ihre Familie, erstmal ein bisschen Zeit brauchen. Und dass sie vielleicht erstmal kurz und vorsichtig anfragen. Und dann bekommen sie von uns Informationsunterlagen. Mhm. Auch das wichtige Formular, den Basisbogen, den wir halt brauchen, um überhaupt starten zu können. Mhm. Und dann ist dann der Zeitfaktor schon gegeben. Es gibt Projektteilnehmer, die sehr lange brauchen und sich damit erstmal auseinandersetzen, das erstmal sacken lassen, was natürlich auch diagnosebedingt ist. Also die Diagnose ist eben der Grund, warum sie das Hörbuch aufnehmen können, aber soll jetzt nicht in Verbindung gebracht werden. Also es ist der Anlass, aber nicht unbedingt das, was dahinter schweben soll die ganze Zeit. Also so im Kopf. Das tut's aber auch oft. Mhm. Ja. Soll ich ein bisschen weiter erzählen, oder?
Ja, ja. Nee, okay. Der Prozess geht ja dann weiter. Ne? Dann haben die vielleicht den Bogen gekriegt oder dann passiert vielleicht erstmal gar nichts oder manche melden sich. Also das ist ja einfach nur ein Angebot. Ne?
Richtig.
Der Impuls muss ja von den Betroffenen kommen.
Richtig, genau. Es gibt wirklich Leute, die im Schnitt tatsächlich so 2 bis 3 Impulse brauchen, dass sie das vielleicht mal tatsächlich einen Podcast darüber gehört haben oder einen Artikel gelesen haben. Also standen von der Brigitte hin bis, ach, ich weiß gerade nicht, wo wir, das müssten wirklich mal, also wir haben es aufgelistet im Archiv auf der Seite, aber ob sie irgendwie dann mal per Zufall darauf gestoßen sind, ob sie vielleicht eine bestimmte Gruppe haben, wo man sich gegenseitig natürlich miteinander austauscht. Oder jedenfalls ist es manchmal so, dass irgendwie Freunde und Familie einfach gesagt haben, guck mal, vielleicht wäre das was für dich. Und das muss aber auch erstmal sacken. Ja, also das bedingt schon die Auseinandersetzung damit, nicht nur mit der eigenen Diagnose, sondern auch eben, dass man was hinterlassen möchte. Also ein Projektteilnehmer von mir hat mit dem Erstgespräch, das danach dann stattfindet, wenn sie angenommen sind, mal ganz treffend gesagt, besser haben als brauchen. Und das finde ich super als Einstellung her, weil auch viel, viele Ängste mitspielen. Bevor sich Mütter oder Väter bei uns melden, dass sie da wirklich auch schauen, bin ich dafür bereit oder nicht. Das braucht einfach auch ein bisschen Zeit und das ist auch in Ordnung. Ne, dass sie das einpendeln für sich. Habe ich dafür die Zeit? Habe ich dafür die Kraft? Will ich das machen? Wie unbedingt? Und dann gibt es so, so unterschiedliche Einstellungen dazu. Und auch unterschiedliche Stadien, bei denen sich dann die Leute bei uns melden.
Darf ich noch einmal kurz zurückspringen? Du hast dann gesagt, wenn sie dann genommen werden. Dieser Bogen ist auch ein Kriterium für eure Auswahl. Also ihr trefft letztendlich die Auswahl, oder?
Also im Grunde genommen ist es so, dass einfach bei der Infovergabe meistens schon so gesiebt wird, dass manchmal melden sich wirklich, wie du auch vorhin sagtest, ältere Menschen, die da auch nicht ganz nachgelesen haben, was genau jetzt ein Familienhörbuch ist. Die dann sagen, ja, ich würde jetzt gerne ein Hörbuch aufnehmen und dann müssen wir halt leider vertrösten, weil sie nicht in die Kriterien fallen, die wir halt eben angeben. Wir arbeiten nicht mit einer Warteliste oder mit irgendwie einer Art von Blockade. Bin ich auch sehr froh, dass das möglich ist. Das ist uns total wichtig, allen im Team. Und ansonsten ist es so, dass wir halt definitiv einfach die Diagnose brauchen, um zu wissen, okay, ist es wirklich lebensverkürzend und ja, das ist das Ding. Einfach, dass wir wirklich wissen, ist das ein Patient, dem es genauso geht? Also ist er wirklich in der Situation, für die wir das möglich machen?
Und minderjährige Kinder, glaube ich, ne?
Richtig, genau, und minderjährige Kinder. Es ist allerdings auch so, dass wir auch schon einmal oder zweimal zum Beispiel Eltern hatten mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen, wo dann zum Beispiel der innere Alterszustand einfach tatsächlich deutlich, die Person war zwar schon über 18, der Sohn oder die Tochter, aber vom tatsächlichen Gefühl her und wo er einfach reiflich ist, war deutlich jünger. Und dann haben wir auch gesagt, okay, der ist jetzt 18 oder 20, 22 meine ich, war es mal gewesen. Es ist in Ordnung. Also da machen wir jetzt nicht, sorry, das geht jetzt nicht so. Ja.
Der Impuls kommt ja von den Betroffenen, die sich in der Situation befinden, mit diesen definierten Angehörigen.
Genau.
Das ist dann ein alleiniger Prozess oder sind da schon die Angehörigen involviert?
Das ist sehr unterschiedlich.
Okay.
Also wie ich auch schon sagte, es ist auch manchmal so, dass eben Freunde oder Familie auf die Betroffenen zukommen und sagen, hey, wäre das nicht was für dich? Wir haben tatsächlich auch oft den Fall, dass Väter geschickt werden von ihren Frauen.
Okay.
Muss Väter ich so sagen, wie es ist. Das ist so bei Männern tatsächlich, bei männlichen Projektteilnehmern fragen wir auch einfach mal im Erstgespräch nach, wie sind sie drauf gekommen und wollen sie das machen? Das ist halt wichtig. Es ist allerdings auch so, dass auch geschickte Menschen gibt es auch bei den Frauen. geschickte Menschen, ja. dass sie trotzdem dann auch, wenn sie es gar nicht selber machen wollten, den Mehrwert da durchaus sehen bei und nach den Aufnahmen, weil es einfach richtig gut tut. Und tatsächlich auch, auch für einen selber.
Nur das ist schon ein bisschen verrückt, also das ist ein ernstes Thema, aber ich fühle mich jetzt wirklich an so paar Seminare erinnert, ne? Da hört man das ja auch schon mal, dass die Frau sagt, so, da gehst du jetzt mal hin mit mir, so.
Ja, es ist halt immer, ich denke mal, es liegt in der Eigenverantwortung eines jeden. Nein, aber es ist mittlerweile nicht mehr so oft. Wir fragen einfach dann immer noch mal nach, weil es eben ganz wichtig ist. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen und wir wollen denen halt auch allen gerecht werden. Und wenn dann jemand dabei ist, der eigentlich gar nicht möchte und dann die Aufnahmetermine schiebt oder überhaupt die Kommunikation nicht so wirklich klappt, weil eigentlich innerlich gar nicht der Wille da ist, das zu machen, egal aus welchem Grund, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten an Gründen. Das ist halt für uns super wichtig. Also man merkt schon einfach den Unterschied, wenn jemand wirklich super, super gerne einfach dieses Hörbuch machen will und wirklich im Sprichwörtlichen seine ganze Energie darauf verwendet, obwohl er gar nicht mehr so viel hat, das gibt's auch. Also wir haben verschiedenste Aufnahmesituationen, wirklich von, wir sitzen locker, also der Audiobiograf, die Audiobiografin sitzt mit dem Projektteilnehmer locker, die sitzen sich gegenüber in einem Sessel und haben es gemütlich, oder eben auch tatsächlich die Aufnahmesituation, dass es im Hospiz ist, am Krankenbett und nach Möglichkeit mit weiteren Geräuschen, weil einfach noch andere Geräte im Raum offen sind. Also ja, da gibt es verschiedenste Situationen. Genau.
Wie schnell seid ihr denn da? Oder wie schnell funktioniert das? Sag mal, ich entschließe mich jetzt heute, ich bin in der Situation, alle Bedingungen sind erfüllt, ihr sagt go. Und dann sage ich, ja, jetzt geht's los. Oder manchmal ist die Zeit auch wirklich so knapp, also stelle ich mir jetzt manchmal so vor, echt so schlimm, dass ihr quasi am nächsten Tag schon die Mikrofone da zurecht zückt. Wäre das dann so oder ist das wirklich so ein Extremfall jetzt?
Es gibt diese Extremfälle und wir versuchen das bestmöglich zu machen mit den Aufnahmen. Also wir haben diejenigen, die bei uns die Hörbücher aufnehmen, werden Audiobiografen genannt. Und wir haben ein ganz tolles Team deutschlandweit gestreut. Und die haben nicht alle die Möglichkeit, spontan einfach irgendwo hinzufahren, aber viele haben das und machen das auch und sind tatsächlich super zuverlässig und flexibel und machen super viel möglich. Also das ist wirklich Gold wert. Es klappt nicht immer. Es ist auch manchmal so, dass es vielleicht gar nicht mal zum Erstgespräch kommt. Manche Interessenten oder auch Familienangehörige melden sich sehr, sehr spät. Entweder weil sie da einfach vorher überhaupt nicht von erfahren haben, davon nicht wussten, oder ob sie es vielleicht dann auch geschoben haben, das gibt es auch. Das, wie gesagt, da gibt es verschiedenste Varianten. Aber rein theoretisch, ja, wenn wir die Möglichkeit haben, wir hatten das auch schon, ich weiß das nicht 2023 zu Weihnachten, sondern das Jahr davor. Ich glaube, ich habe am 22. mit der Audiobiografin telefoniert und dem Projektteilnehmer ging es sehr, sehr schlecht. Und sie hat gesagt, ich kann morgen hinfahren. Und hat wirklich über Weihnachten mit der Familie aufgenommen. Also wir setzen das jetzt auch nicht voraus, dass jeder immer Zeit hat. Ne? Also der Audiobiograf und der Projektteilnehmer besprechen sich ansonsten in Ruhe und haben von uns aus gesehen 3 Monate Zeit für die Aufnahmeplanung.
Okay.
Dass sie da wirklich in Ruhe zusammenkommen. Ja.
Wie macht ihr das gerade, wenn da Zeitdruck ist? Also gibt es auch die Situation, dass der Audiobiograf oder Audiobiografin dann praktisch gleichzeitig noch der Tontechniker ist, einfach weil es gar nicht anders geht? Oder seid ihr dann doch schon so, dass ihr sagt, dann brauchen wir aber zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die das dann machen?
Also du redest jetzt nur von der Aufnahme oder der gesamten Produktion?
Nee, ich bin jetzt gedanklich schon richtig bei der Aufnahme gelandet. Ne? Also wo es dann wirklich losgeht und wo der Betroffene dann in der Interviewform dann praktisch befragt wird. Ne?
Tatsächlich, die Audiobiografen fahren meistens alleine. Also zu 90%. Wir haben zwar immer für die Gesamtproduktion ein Team von meistens 2 Menschen, aber der Tontechniker für die Postproduktion fährt eigentlich nicht mit. Das heißt, die Audiobiografen sind auch so eingewiesen, eingearbeitet, dass sie das auch managen können.
Okay.
Und die meisten von denen sind ausgebildete Journalisten. Wir haben aber auch in dem Sinne, sage ich jetzt mal, Quereinsteiger, die aus einem völlig anderen Bereich kommen. Genau, aber die kriegen tatsächlich das kurze Rundum, wie sie mit einem Mikrofon umzugehen haben. Mhm. Und damit es einigermaßen gute Aufnahmen werden, je nach Möglichkeit, Raumsituation und
ja. Dann sind die jetzt losgefahren. Es wurde ein Termin vereinbart. Das reicht ja nicht, das Mikrofon mitzubringen und sich einen schönen Sessel zu suchen und vielleicht noch einen Tee aufzusetzen, sondern wie geht das da? Also ich meine, es geht ja darum, dass die Leute ihre Lebensgeschichte erzählen. Ne? So habe ich das verstanden. Ne?
Genau.
Oder das, was sie erzählen wollen. Ist das eigentlich festgelegt?
Also es ist nicht festgelegt. Ich erzähle das immer im Erstgespräch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich setze im Erstgespräch schon ein paar Impulse, dass unsere Projektteilnehmer sich das auch wirklich gut vorstellen können, weil viele da schon im Erstgespräch oder erst im Erstgespräch auch noch denken, boah, ich weiß überhaupt nicht, was ich erzählen soll. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich so viel erzählen kann.
Ja.
Und wenn du bedenkst, dass so das Standard-Familienhörbuch ist 5 bis 6 Stunden lang, kommt da schon einiges zusammen. Und die meisten denken wirklich, boah, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie, und dann fange ich halt so an, ein paar Impulse zu geben und dann merken sie, ach so, ja, okay, das kriegen wir hin. Also die kriegen so die ersten Impulse per Telefonat und der nächste Schritt, der vor dem Treffen und vor den Aufnahmeterminen ist eben die Startmail, wo dann der Projektteilnehmer und der Audiobiograf einander vorgestellt werden. Dann kann sich der Projektteilnehmer schon mal ein Bild machen, sprichwörtlich. Und die beiden kommen dann in den Kontakt. Und da bekommt der Projektteilnehmer von uns auch ein Handbuch, dass er schon mal so eine Art roten Leitfaden hat, wo er auch nochmal nachlesen kann. Und es ist auch so, ich hatte auch schon mal eine Projektteilnehmerin, die tatsächlich das aber überhaupt nicht gut machen konnte, sich darauf vorbereiten. Also ich empfehle zwar immer, wenn sie die Zeit haben und sie wissen, okay, wir machen jetzt mit dem Audiobiografen, mache ich jetzt einen Termin aus in, weiß ich nicht, in 2 Wochen, wenn die Zeit da ist, ne, wenn man wirklich sagen kann und planen kann oder vielleicht in einem Monat. Okay, dann habe ich ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ich empfehle immer einfach einen DIN A4-Block einfach parat zu haben und stichwortartig immer, wenn mir was einfällt, an Titeln oder Impulsen, das aufzuschreiben. Also es müssen nicht 400 Seiten Text sein, um Gottes Willen, es soll alles erzählt werden. Aber genau, auf jeden Fall. Und also da, wenn du was inhaltlich wissen möchtest, kann ich gerne was erzählen.
Ja, ja, was steht denn auf dem Bogen drauf? Du sagst, dann gibst denen was, ne? Da kann ja nicht draufstehen, erzähl jetzt von 1 bis 2, von 3 bis 4,
genau.
Wie bei der Kindergarten.
Na gut, ich erzähle einfach mal, was ich beim Erstgespräch erzähle. Also generell ist es wichtig, dass es kein Muss-Thema gibt. Ganz, ganz wichtig. Also die Projektteilnehmer dürfen alles erzählen, sie müssen nichts erzählen. Und wir haben auch die Möglichkeit, wenn es besonders schwerwiegende Inhalte gibt, dass wir sogenannte Tresorkapitel daraus machen.
Okay.
Dass sie einfach das schon mal gehört haben und wissen, okay, dann können sie ganz in Ruhe mit dem Audiobiografen drüber sprechen. Und drüber sprechen ist sowieso das Wichtigste ever. Es gibt viele, die einfach viele Vorgespräche machen, bevor sie wirklich tatsächlich in die Aufnahmen gehen. Und was auch ganz wichtig ist, eben auch die Aufnahmezeit ist so gesetzt, dass es viel Puffermöglichkeiten gibt, dass der Projektteilnehmer sagen kann, hey, okay, ich muss jetzt mal kurz eine Pause machen. Das kennt ihr bestimmt auch, schon alleine eine Stunde sprechen ist anstrengend. Und viele denken dann halt auch, boah, ich weiß gar nicht, ob ich so viel zu erzählen habe. Und ich, ja gut, wenn sie sagen, okay, sie machen so bis zu 3 Tage Aufnahmezeit, man kommt aber bei 3 Tagen schon auf verdammt viel. Und wenn ihr dann bedenkt, so das durchschnittliche Buch ist 5 bis 6 Stunden lang und wir haben eine maximale Aufnahmegrenze von 9 Stunden Material.
Okay.
Dass es dann klar ist, dass dann da auch einiges zusammenkommt. und dann inhaltlich erst aber nur weiter. Im Grunde genommen, es gibt jetzt keinen kein Richtbogen, was alles abgehakt werden muss, aber ich gebe einfach immer weiter. Viele fangen mit den eigenen Wurzeln an, um ein bisschen aufzuwärmen, um einfach zu ein bisschen ins Erzählen zu kommen. So am ersten Tag oder in dem ersten Aufnahmeblock ist es oft so, dass die Leute doch so ein bisschen gehemmt sind, vielleicht noch nicht so ganz warm. Mhm. Man kennt sich ja noch nicht wirklich gut und es ist ja schon eine komische Situation. Mhm. Und das hilft einfach, dann zum Beispiel von den eigenen Großeltern zu erzählen und von vielleicht von der, von dem Kinder, von dem, ich bin heute so ein bisschen haksig. von den eigenen Wurzeln in dem Sinne eben. Vielleicht gibt es erste Kindheitserinnerungen, die einem einfallen. Und wie es generell einfach in der Kindheit war. Ob es bestimmte Bräuche und Riten gab, die die Projektteilnehmer einfach festhalten möchten. Vielleicht Weihnachten oder was anderes. Und im Grunde genommen kann man sich zum einen durch seine komplette Biografie hangeln. Also wirklich vom Kindergarten in die Grundschule. Für viele ist das Thema Freundschaft auch super wichtig, dass sie da mindestens ein Kapitel machen. Und dann eben die weiterführende Schule, das Erwachsenwerden, die Teenie-Zeit. Vielleicht gab es da bestimmte Hobbys oder bestimmte Musikrichtungen, was man einfach gern gehört hat oder Reisen, was man angestellt hat. Alles, was so anfallen könnte, so an Themen. Und auch das, was eigentlich das Wichtigste daran ist, dass dieses Hörbuch nicht in einem Stück durchgehört werden muss. Sondern dass es einfach da sein soll, kapitelweise, und dass halt eben der Sohn oder die Tochter dann zum Beispiel gucken können, egal wann, also vielleicht auch in 30 Jahren erst, okay, jetzt hier, jetzt bin ich vielleicht ein Fünfjähriger, jetzt bin ich 35, dann gucke ich mal, wie mein Papa war, als er 35 war, was hat er da so getrieben, oder eben auch in der Jugendzeit, so, genau. Und das eine ist eben dieser biografische Aspekt. Dann kann man zum Beispiel auch dazu übergehen, zu erzählen, wie die Familie eigentlich entstanden ist. Also vom Kennenlernen hin bis zu allen Stadien, die da angefallen sind. Und eben dann auch, dass die Teilnehmer dann auch darüber erzählen, wie sie zum Beispiel Mama oder Papa geworden sind. Also wirklich von der Geburt und die Schwangerschaft davor und die erste Zeit als kleine Familie. Und dass sie dann eben auch dann den Fokus drauf setzen, was ihnen im Jetzt wichtig ist. Also was ihnen im Alltag wichtig ist. Was gibt es vielleicht bestimmte Bräuche oder Riten, Rituale, sage ich mal besser, die sie einfach total gerne machen mit ihren Kindern zusammen. Und es gibt auch komplett andere Kapitel, wie zum Beispiel Vorlesekapitel. Ist total beliebt tatsächlich bei Familien mit kleineren Kindern. Genau, wenn da der oder die Teilnehmerin Lust drauf hat, kann sie zum Beispiel ein Kinderbuch vorlesen oder auch mehrere. Und dann wird das halt eben in der Postproduktion auch richtig schön, ich sag mal, mit Sternstaub ummantelt. Einfach, dass es auch nochmal einen völlig anderen Charakter hat. Und wie ich schon sagte, es kommt total gut an. Also ich habe da schon ganz oft Feedback bekommen, dass eben das Hörbuch an sich nicht unbedingt jetzt was ist für einen 3- oder 4-Jährigen. Ne? So, und heute erzähle ich euch über Großvater so und so, aber vielleicht eben doch. Aber dass eben diese Vorlesekapitel dann schon ganz oft einfach so die Info kam, okay, das Hörbuch an sich nicht so, aber das Vorlesekapitel hört der Kleine mit Mama oder Papa jeden Abend zusammen an, weil das Mama oder Papa eingesprochen haben, und das ist einfach super.
Ja. Die, wie macht ihr das hinterher? Es wird ja dann sicher nicht chronologisch aneinandergereiht, ne? Weil dann sagt er am nächsten Tag, oh scheiße, ich habe ganz vergessen, so und so. Ne? Dann ist ja wirklich dann absolute Feinarbeit hinter das wieder dem alten Gesagten sozusagen anzufügen. Oder wie macht ihr das? Ich mutmaße jetzt einfach, sonst hätte es ja wenig Sinn, ne? Wenn man so mal die Kindheit erzählt und dann am Ende, ich habe noch einen Nachtrag.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir machen es uns da in dem Sinne leicht. Die Audiobiografen bieten immer an, dass man am nächsten oder jeweils am Aufnahmetag einfach ein Startkapitel macht, zum Beispiel irgendwie Tag 1. Und dass dann der Projektteilnehmer eben darüber erzählen kann, ja, zum Beispiel, ich sitze jetzt hier in der Ferienwohnung und bin total aufgeregt und das hilft auch ein bisschen zu lockern. Und eben bei Tag 2 kann das durchaus so zum Beispiel sein, dass da noch was in der Nacht im Kopf gesessen hat und dass einem dann einfällt, okay, warte mal, zu dem und dem Kapitel, da hätte ich doch noch was ich echt gerne erzählen möchte. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, wir haben halt dieses zwischenmoderierte Kapitel, können das entweder stehen lassen oder je nachdem, wie aufwendig das ist, dass wir wirklich das noch implementieren in das jeweilige Kapitel, wo es fehlen würde sonst. Ja. Also so, wie es Sinn macht und wir moderieren zum Beispiel, also wir lassen auch anmoderieren, wenn es zum Beispiel Störgeräusche gibt in dem Raum. Dass man dann einfach gucken kann in der Postproduktion, okay, entweder ist es eben in dem ersten Kapitel zum Erzählen, entweder ist es dort, steht es dort und wir wissen alle Bescheid. Und so kann der Tontechniker dann eben in der Postproduktion schauen, kriege ich das jetzt rausgerechnet, das Störgeräusch, oder würde das eben die Klangqualität der Stimme zu sehr beeinflussen, wenn ich da zu viel dran rumschraube an den Aufnahmen.
Jetzt habt ihr, ich denke gerade, wenn ich sowas selber machen würde, mir wird auch oft gesagt, dass ich, wenn ich mal ins Reden komme, dann rede ich viel. Also wenn mir die Person gegenüber empathisch ist, wenn mir das Thema liegt, ne, dann erzähle ich eine Menge. Aber ich kann auch genauso gut alles zumachen. Ne? Du sagst vorhin, die Männer sind manchmal so. Und ich glaube, ich bin ja einer.
Alles gut.
Was macht ihr, sagen wir jetzt in dem einen Fall, wo so einer wirklich sehr viele Peaks verbraucht? Ihr wollt ja auch nicht das Thema beeinflussen. Ne? Das ist, muss ja ein Zuhören sein und nicht, guck mal, jetzt erzähl doch mal. Wenn so eine komische Situation, ne, da kann es ja mal ein bisschen, wie sagt man heute, weird sein, dass man da sagt, wie ist da euer, ich mutmaße mal, taktvoller Umgang, dass man da einen Startpunkt bekommt. Ne? Das ist ja, muss Vertrauen entstehen. Ja. Man kennt sich ja nicht, sondern man denkt, okay, ich will das jetzt machen. Irgendwann sagt man ja, ich will das machen. Ne? Genau. Ich muss das machen, sondern ich will das machen. Und dann, wenn einer so, sagen wir mal, nicht so strukturiert ist und vielleicht auch nicht mehr, kann ja auch gesundheitlich, ne, können da Einschränkungen sein, dass man das alles einfach nicht mehr erinnern kann. Ne? Dass man da trotzdem so eine Struktur und was für die Überlebenden das zustande bringt. Es soll ja auch nicht irgendwie ernüchternd sein, sondern es soll ja auch, sag mal, eine gute Botschaft haben oder Botschaft haben. Wie ist da euer Umgang?
Das sind gerade viele Schichten auf einmal. ich fange mal damit an. Erstmal ganz wichtig, es gibt zum Beispiel eben keine festgelegte Hörbuchlänge. So das Hörbuch müssen Sie, also Sie müssen jetzt die 9 Stunden voll quatschen. Ist mir egal, ob Sie da jetzt was Sinnvolles, nein. Jeder Mensch ist anders und erstmal von der Sprechweise her, von der Denkweise her. Und es gibt kurz angebundene und es gibt sehr ausführliche, um es so zu sagen, wie es ist. Ne? Und das ist alles okay. Und was den Inhalt angeht, ist es auch so, dass es viele Menschen gibt, die, sage ich mal, oberflächlich wirklich nur den Hergang biografisch tatsächlich erzählen und vielleicht gar nicht so sehr in die Tiefe kommen können oder wollen. Es ist auch nicht immer leicht für jeden, das Kind oder die geliebte Person anzusprechen. Also ich sage das auch immer direkt im Erstgespräch, wenn Sie möchten, Sie können auch super gerne ein Kapitel zum Beispiel Ihrer Frau oder Ihrem Mann widmen. Es muss nicht nur für die Kinder sein. Übrigens, was auch ganz wichtig ist, nach Möglichkeit werden die Kinder direkt angesprochen. Also ihnen wird direkt erzählt. Es ist kein Dialog, der dazu hören ist wie in einem Podcast, sondern die Kinder sollen das erzählt bekommen. Nach Möglichkeit. Und viele nutzen da eben dann auch die Technik, dass sie zum Beispiel einfach Fotos mitnehmen, versuchen, die Kinder direkt anzusprechen oder auch, dass sie dadurch in die Erinnerung kommen. Das ist auch ein Grund, warum viele sagen, hey, ja, ich finde das gut, zu Hause aufzunehmen bei mir, weil dann habe ich direkt alles da.
Klar.
Und andere sagen, nee, ich will das definitiv nicht zu Hause aufnehmen, das Hörbuch, weil ich möchte da Distanz drin haben. Und ich brauche dafür einen fremden Raum, einen neutralen Raum. Das gibt's auch. Ansonsten ist es so, dass die Audiobiografen eine intensive Schulung bekommen und Einarbeitung, eben nicht nur technisch, sondern auch, dass sie schon Händchen haben und das Thema Achtsamkeit schon auch bei denen auf dem Schirm ist. Und es ist auch oft so, dass es nicht immer möglich ist für den Projektteilnehmer, die Projektteilnehmerin, egal aus welchem Grund, vielleicht so zu erzählen, wie es vielleicht für den Audiobiografen schön klingen würde. Vielleicht ist einfach familientechnisch irgendwas schwierig. Das kann auch sein. Und dann vielleicht können sich die Teilnehmer nicht so sich so öffnen oder wollen das nicht und haben vielleicht einfach eine bestimmte Art, damit umzugehen, was sie da erzählen möchten und machen das einfach auf ihre Art. Und das, was die Audiobiografen versuchen, wenn zum Beispiel vielleicht ist der Zugang zu den eigenen Kindern nicht so dolle. Das kann auch sein. Es gibt alles Mögliche, nicht wahr? Sie versuchen einfach nochmal darauf hinzuwenden, sie könnten, also in verschiedenen Techniken, jetzt nicht jetzt einfach so, sie müssen jetzt aber, sondern gucken einfach, wollen sie vielleicht nochmal ihrem Kind darüber und darüber nochmal vielleicht erzählen oder einfach, einfach auch ein Kapitel einfach nur ihrem Kind widmen. Vielleicht möchten sie ihm irgendwas Schönes erzählen oder was sie ihm gerne mit zur Hand geben wollen, was sie toll an ihm finden. Und das klappt nicht immer. Und ich habe auch schon Situationen gehabt, wo mich dann eine Audiobiografin angerufen hat, hör mal, also das Hörbuch an sich finde ich echt schwerwiegend, weil da so viel schwere Kost ist, in dem Leben ist so viel Schweres passiert und irgendwie kriegt das irgendwie gefühlt nicht so die Rundung. Es ist halt nicht alles immer Harmonie und flauschiger, rosa Streuselkuchen, ich weiß es nicht. Aber das gehört halt auch irgendwie mit zum Leben. Aber es ist eigentlich meistens so, dass dann, dass manche auch einfach auch mehr als einen Tag oder eine Aufnahmesession brauchen, um ein bisschen warm zu werden. Und das ist auch okay. Ich habe mal ein Hörbuch in der Endabnahme gehabt. Da waren die ersten 10 Kapitel recht trocken und die waren schön erzählt, aber ich fand, man hat es gemerkt, dass die Erzählerin nicht ganz da war. Und das 11. Kapitel ging dann darum, wie sie ihren Mann kennengelernt hat. Und da ist sie aufgeblüht. Und das hat so einen Dreh gemacht. Und danach hat sie einfach anders erzählt. Das hat sie irgendwie gebraucht, so diesen emotionalen Switch. Und dann hat sie anders erzählt, einfach herzlicher und offener und dann war sie da. Und das ist okay. Und das funktioniert nicht immer. Aus verschiedensten Gründen, ja. Ja. Soweit.
Mir schwirren da jetzt gerade ganz, ganz viele verschiedene Sachen im Kopf rum und ich versuche das gerade zu sortieren, weil ich von der Idee auch so beeindruckt bin und übrigens auch von dem Film. Aber eine Frage habe ich ich versuche jetzt etwas, was eigentlich nicht geht. Also ich versuche mich jetzt in denjenigen reinzuversetzen, der betroffen ist und der jetzt praktisch das Hörbuch macht. In meiner Vorstellung ist das dann so, ich würde dann ständig überlegen, spreche ich jetzt gerade zu meinem 5-jährigen Kind oder spreche ich zu meinem 35-jährigen Kind im Sinne einer Zeitkapsel? Das sind ja zwei total verschiedene Sachen im Kopf. Wie geht man damit um?
Ja, so gut wie möglich. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben wirklich, ich fange mal anders an. Also die Audiobiografen versuchen schon, den Projektteilnehmern klarzumachen, das, was sie hier erzählen, das erzählen sie schon nicht nur ihrem kleinen 5-Jährigen, sondern versuchen sie mal zu gucken, weil sie wissen nicht, wann ihr Sohn das Hörbuch abhören wird. Vielleicht möchte er nicht oder er kann nicht jetzt irgendwie in nächster Zeit das abhören. Vielleicht es gibt Projektteilnehmer, denen es gut geht und die das Hörbuch mit ihrer Familie zusammen anhören. Es gibt auch Projektteilnehmer, die zum Beispiel dann sagen, nee, das soll im Schrank sein. Ich habe es wirklich nur da für später und ich möchte damit jetzt nichts zu tun haben. Und ich denke, genauso ist das eben auch bei den Kindern oder bei der Familie, dass man nicht weiß, wann die es abhören werden. Wir haben aber trotzdem, wir haben Hörbücher, wo es wirklich so klingt, wie an einen Fünfjährigen komplett durcherzählt. Okay. Und dann ist das so. Also die Audiobiografen versuchen, darauf hinzuweisen, nach Möglichkeit, aber es liegt halt auch immer am Menschen. Und das ist auch okay. Ich weiß, mein Vater ist auch, wenn wir über die Straße gehen, hat er immer noch seinen Impuls, wie wenn ich fünf wäre tatsächlich. Na, so ist das. Was wollen wir machen als Eltern?
Ja, also es ist schwierig. Es ist
schön, wenn man da Distanz reinkriegt. Ja, genau.
Also der Interviewer versucht einen zumindest ja nicht dahin zu schubsen, aber ja doch einen kleinen Schubser zu geben und die Möglichkeit zu eröffnen, sagen wir so vielleicht.
Ja, genau, richtig. Wenn es geht. Das ist genau wie mit verschiedenen Themen oder wenn wirklich jemand ein Projektteilnehmer ist, tatsächlich schon im Hospiz und hat vielleicht wirklich gedanklich Schwierigkeiten, konzentriert zu bleiben. Dann gucken wir eben auch, wie lange nehmen wir auf? Macht das Sinn, weiter aufzunehmen oder machen wir irgendwie am nächsten Tag weiter oder machen wir erstmal eine dicke Pause? Das ist auch was, was ich den Teilnehmern im Erstgespräch gerne sage, dass es ganz wichtig ist, wenn sie eine Pause brauchen oder wenn sie einen Stopp brauchen, weil irgendwie ein Thema gerade super emotional war und die merken einfach, wie die Tränen runterkullern, was auch passieren kann. Zum Beispiel beim Diagnosekapitel, aber es können auch Freudentränen sein. Also die Erinnerung treibt halt auch die Emotionen hoch, was eben auch sehr schön ist und sehr, sehr dankenswert. Aber dass sie einfach wissen, hey, es ist auch okay, einfach zu sagen, hey, ich muss mich mal kurz sammeln. Einen Moment.
Ja. Das passiert dann aber auch den Audiografen, oder? Also ich bin generell ziemlich nah am Wasser gebaut, wenn ich irgend so einen Film oder irgendeine Melodie oder sowas, ne, dann kommt es bei mir raus, ne? Also da kann ich nichts machen. Ne? Dann sagen die mal, jetzt heult der wieder. Ne? Also wäre das dann nichts für mich, obwohl ich mir sage, selber zugestehe, dass ich ziemlich gut zuhören kann und dann auch den Mund halte um sowas. Aber wenn so eine Situation kommt, wo da so ein sterbenskranker Mensch ist und dann, das ist doch für mich, das wäre es eine Gehirnwindung, um da, sag mal, sachlich zu bleiben. Man will ja nicht mitsterben, ne? Das ist... erklär das mal. Das kann man sicher nicht auf Knopfdruck, setzt sich da jemand hin, macht die Ohren quasi zu und ab und zu mal einen Impuls und sonst bin ich da der Roboter. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Erklär mal, hast du selber auch schon mal so eine Situation gehabt und was hast du da durchgemacht? Vielleicht beim ersten Mal.
Ah, ich glaube, da muss ich ein bisschen was erklären. Ich habe beim Familienhörbuch angefangen als Sounddesignerin, also in der Postproduktion vor über 4 Jahren, also vor 4 Jahren jetzt, sage ich. Und hatte halt dann so gesagt, die jetzt nicht unbedingt die Goldmedaille der Arbeit, aber hatte halt den Sprecher nur auf den Ohren, was auch noch ein anderes Thema ist, vielleicht für gleich. Das ist auch ziemlich intensiv. Ja. Aber das, was total wichtig ist, einfach Mitgefühl. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Da schaut eben meine Chefin auch drauf, wenn wir wieder einen neuen Kurs machen, dass das da ist. Das ist total wichtig. Und ich glaube, wenn man eben eine Situation teilt oder eine Erinnerung teilt und mit im Raum ist und die so gesagt miterlebt durch die Erzählung, dass sie einen natürlich berührt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, dann natürlich da auch gut wieder in die Distanz zu kommen. Ich muss wirklich sagen, dass ich das tatsächlich sehr schätze und sehr bewundere, was alle unsere freien Mitarbeiter machen. Also die Audiobiografen bei den Aufnahmen und auch eben die Sounddesigner bei der Postproduktion, weil ich eben selbst weiß, dass das ein ganz schön harter Tobak ist, wenn du ein paar Wochen lang in der Postproduktion ein und dieselbe Stimme auf den Ohren hast und so gesagt dich mit dem Leben auseinandersetzt, ob du willst oder nicht. Und das dann noch schön schneidest. Und also nicht schön schneiden in dem Sinne, dass man was wegschneidet, das ist auch ganz wichtig. Ein anderes Thema auch noch. Sondern, dass es eben schön gemacht ist. Jedes Kapitel für sich. Aber Ich habe das ganz oft bei den Erstgesprächen, wo ich dann wirklich denke, ich weiß auch nicht, ob ich das so könnte. Drei Tage lang Intensivaufnahme, sage ich mal, Anführungszeichen. Ja. Ich habe da auch großen Respekt vor. Dass, mich freut so der Erstkontakt. Ich mache das total gerne. Aber das ist schon immer noch mal eine andere Nummer. Ich glaube, dass das Verbinden, wenn das dann mal ist und wenn man dann wirklich auf einer Ebene gut miteinander kommunizieren kann, dass das super ist. Und ich glaube, da wieder an die Distanz kommt, das ist auch nicht so ganz ohne für die Audiobiografen. Ja.
Ich selber habe ja jetzt vor ein paar Wochen angefangen, mich mit dem Thema Ahnenforschung zu beschäftigen. Ne? Und da habe ich ja nur sowas wie alte Bilder und auch Dinge, jetzt niedergeschriebene Dinge, die aus irgendwelchen Kirchen oder Ämtern kommen, die jetzt in Bibliotheken nachvollziehbar sind. Sprich, dann nähere ich mich diesen Menschen ja nur über ein Bild und über einen Text. Und jetzt habt ihr ja, wie der Name schon sagt, Familienhörbuch. Ihr macht ein Hörbuch, das heißt, ihr nutzt die Stimme, was ja ganz, ganz viele Facetten hat, ne? Also in der Stimme liegt Traurigkeit oder Freude. In der Stimme hast du überhaupt erstmal die Stimme, ne? Für sehr junge Kinder, dass die das nochmal hören. Gibt's denn, also wie kommt man erstmal darauf, sich auf die Stimme zu fabrizieren? Ne? Also einschränken würde ich jetzt gar nicht sagen, weil Stimme sehr mächtig ist. Und oder umgekehrt gefragt, wieso, also kommt dann nicht auch der Wunsch auf, ja, jetzt lassen wir doch einen Film machen oder ein paar Fotos machen?
Okay, also es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Wir sammeln immer so ein bisschen mit der Carmen Dreier aus der Öffentlichkeitsarbeit, die ist da vorwiegend tätig, was es noch so alles an Möglichkeiten gibt. Und es gibt tatsächlich auch mindestens ein Projekt, bei dem man Videobotschaften mit Hörbüchern zusammen machen kann, kostenpflichtig. Also da kann man schon gut fündig werden, definitiv. Sagen wir so, ich denke mal, geschuldet ist es dem, dass Judith Krömer, unsere Gründerin, eben aus dem auditiven Bereich kommt, ne, als Journalistin und für den Hörfunk tätig war. Genau, also tatsächlich war das ihre Idee. Und im Grunde genommen ist es eben, was auch bei uns steht, aber das trifft es halt auch. Die Stimme ist das Erste, was wir hören, ne, wenn wir im Bauch der Mutter hocken. Und tatsächlich ist auch das Hörorgan das Letzte, was geht. Auch das habe ich letztens bei einer Fortbildung nochmal mitbekommen, dass Menschen, die einfach kurz davor sind zu gehen, sage ich mal, vielleicht gar nicht mehr sehen können oder vielleicht sich gar nicht mehr groß bewegen können oder vielleicht nur noch bettlägerig sind, aber tatsächlich, dass das Ohr tatsächlich sehr, sehr lange noch aktiv ist und sehr viel mitbekommt. Und jetzt bin ich von der Stimme zum Ohr, aber gehört ja halt auch irgendwie zusammen.
Ja. Also wie gesagt, ich meinte das auch nicht, dass das eine Einschränkung ist, im Gegenteil. Also vielleicht ist das sogar mächtiger über längere Zeiträume gesehen als ein Bild, weiß ich nicht. Also ich finde die Idee halt klasse, aber vielleicht sind wir jetzt, die sich mit Podcasts beschäftigen, auch gar nicht so repräsentativ, ne? Weil wir sind jetzt ohnehin Menschen, die viel hören. Ne? Also das trifft jetzt für den Thomas und mich zu, für unsere Hörer.
Ja, ich denke mal, dass es auch total auf den Menschen drauf ankommt. Ne? Ich könnte auch jetzt mir nicht dauernd irgendwie ein Video reinziehen. Ich bin auch eher abhängig von meinen Ohren, muss ich sagen. Ja, ich könnte gar nicht so viel aufnehmen immer an Videos. Wir haben übrigens so ganz, ganz minimalistisch betrachtet, wir haben auch Projektteilnehmer, die einfach nur einen Gute-Nacht-Wunsch als Kapitel einsprechen für ihre Kinder jeweils einzeln. Und das ist einfach so klein, aber so bedeutend. Und es muss nicht immer das fertig ausgeschmückte Erzählkapitel sein. Oder wir haben auch völlig andere Kapitel, das habe ich ja auch noch nicht gesagt. Ja.
Ergänzend zu dem, was Gregor gerade sagte, mit den Fotos oder Video oder was auch immer. Ich hatte einen Gedanken, als ich Familienhörbuch gehört habe, habe ich, glaube ich, auf diese Folge angekündigt, komischerweise, in der Folge, die davor war, dass man sich zum Beispiel ein Fotoalbum auch als Grundlage nimmt und dann, sagen wir mal, die Bilder einzeln bespricht. Ne, also so kann man ja, das, also so stelle ich mir das also für mich einfach vor. Ne, ich mache mir ein Fotobuch, ne, von, sagen wir, den wichtigsten Bildern meines Lebens. Und dann kann man das auch jetzt analog, ne, durch die Seiten blättern, bereden, was ist da passiert. Weil das passiert ja auch, wenn man ein Fotoalbum rumreicht, dann guck mal da am Strand, weißt du noch, huhuhu, das Grillhähnchen, ich weiß nicht was. Also sowas, was gar nicht auf dem Bild drauf war. Ne, und dass dann die begleitende Text, also dass das dann so eine schöne Symbiose wird. Ne? Gibt es das auch, dass man sich das sowas schnappt und dann sowas multimedial da durchreitet?
Das ist tatsächlich eine schöne Idee. Es erinnert mich halt auch, ne, ich weiß nicht, ob ihr das früher auch gemacht habt. Ich habe so in meinen ersten Fotoalben habe ich immer so unten immer noch so kleine Kommentare dazu geschrieben. Genau. Wenn ich die jetzt lese, denke ich mir, na, was hast du da fabriziert? Aber es war damals lustig als Kind. Aber es gibt auf jeden Fall, was ich weiß, solche Poster. Okay. Tatsächlich. Und an sich ist das ja auch eine gute Idee mit der Kombi. Also wir haben wirklich auch Projektteilnehmer, die konstant für ein Kapitel, hatte ich auch mal gehabt, selbst im Schnitt, da hat sie das Blättern noch und alles. Und theoretisch könnte man dieses Kapitel auch wirklich nutzen, um das miteinander zu kombinieren. Das stimmt. Ja. Ja, also die Endform vom Familienhörbuch ist auch nicht festgelegt. Also die Projektteilnehmer bekommen die Kapitel als MP3-Dateien. Und wir archivieren das auch bestmöglich. Unser Wunsch ist so lang wie möglich, dass halt auch nach Bedarf eben die Familie oder der Projektteilnehmer auch später nochmal nachfragen kann, hey, ich hätte irgendwie gern nochmal das Hörbuch, aber da gibt es auch Begrenzungen. Also wenn jetzt Tante Gertrude aus Buxtehude sich meldet und die steht bei uns aber nicht drin als freigegebene Empfängerin, sage ich jetzt mal salopp, dann kriegt die das auch nicht. Aber an sich gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten, das Hörbuch dann final zu gestalten. Also ob man das wirklich als MP3-Datei lässt und sich irgendwie brennt. Es gibt Leute, die lassen sich eine Toni-Figur erstellen, gibt es ja auch verschiedene 3D-Möglichkeiten, aber da ist auch nicht unbedingt Platz für ein 6-Stunden-Hörbuch drauf, muss man schon gucken, wie viel man drauflegt. Es gibt da auch verschiedene andere Möglichkeiten oder was auch schon umgesetzt worden ist, ja.
Oh, man kann ja die Tonspur nehmen und dann die Bilder dazu, so ein Diaphor. Also, wisst, was ich meine, ne? Also, genau, das ist eigentlich relativ einfach. Aber das mit dem Buch, das hatte ich tatsächlich selber schon mal vor. Dass ich das jemandem gebe, jetzt hätte ich nicht die Idee gehabt, das Mikrofon daneben zu setzen, sondern einfach nur, dass ich einmal durchgehe, dass ich es einmal selber gehört habe, natürlich nicht konserviert habe. Ne, aber jetzt einfach das Handy drauf, Aufnahme drücken und fertig. Ne? Dann hat jeder sein eigenes.
Auf jeden Fall.
Buch, was auch immer. Ne? Also wenn das das Mindeste ist, was ihr aus diesem Podcast mitnimmt, dass man drüber nachdenkt, sowas zu machen.
Ja, das finde ich gut.
Was ich noch wissen wollte, du hattest vorhin kurz angesprochen, Postproduktion wäre so ein Stichpunkt, was wir da nochmal von der Technik her, also jetzt sind dann ein Terabyte Daten zusammengekommen. Ja. Und was mache ich da draus? Weil sind da in der Zwischenzeit irgendwelche Kapitel entstanden oder wie jetzt nur mal so rein für uns als Techniker hier, wie macht man das oder wie geht man da vor? Wie spricht man das nochmal ab? Wie geht das? Weil du sagtest, das wäre der längste Zeitraum, ne? Wenn dann zwei, drei Tage waren Aufnahme und dann kommen nochmal 3 Monate in der Dunkelkammer, wird dann nochmal alles durchleuchtet.
Genau, also wir versuchen es nach Möglichkeit, dass die Postproduktion 2 Monate nicht überschreitet, aber es kommt natürlich auch drauf an. Es sind alles freie Mitarbeiter und es geht nicht alles immer so smooth daher. Hat auch den Grund, dass das, was im Team weitergegeben wird vom Audiobiografen an den Sounddesigner für die Postproduktion. Es sind eben nicht nur die Wave-Dateien, ganz wichtig, wir nehmen jetzt nicht MP3-mäßig auf, sondern da wird auch ein Inhaltsverzeichnis weitergegeben, das schon eine Art Regieanweisung ist. Da ist direkt schon in Kapiteln notiert, okay, also welche Kapitelvorschläge oder Ideen gibt es. Und da jeweils zum Kapitel steht auch schon, hat der Projektteilnehmer konkrete Musikwünsche für jedes Kapitel. Also die Möglichkeit gibt es, da reagiert auch jeder anders drauf. Also wir haben wirklich Leute, die eben sagen, ja, also ja, ich höre gern die Rolling Stones. Wir haben aber auch Leute, die sagen, okay, ich höre eigentlich irgendwie gern Radio und ich habe irgendwie den und den Sender, und dann wissen aber die Sounddesigner wenigstens, ah, okay, gut, dann weiß ich ja, in welche Richtung das gehen könnte, das ist auch super. Und ansonsten gibt es auch Projektteilnehmer, die ganz genau wissen, welches Stück in welchem Kapitel sein muss und welche Version, und dass sie das wirklich ganz konkret angeben, und das macht auch jeder zeitlich sehr unterschiedlich, ob die sich damit viel auseinandersetzen, schon nach oder während der Aufnahmen, oder ob sie dann doch noch ein bisschen Zeit brauchen, um zu sagen, ja, okay, ich muss mir dann noch ein bisschen suchen, was ich gerne an Musik hätte, oder manche haben gar keine Idee, was auch nicht schlimm ist. Die Sounddesigner suchen immer was Schönes raus, aber das gibt dem Hörbuch wirklich so eine richtig schöne persönliche Charakternote, wenn der Papa oder die Mama da selber sagen, hey, ja, doch, das und das fände ich gut. Wobei wir da auch schon gucken, was sie nehmen. Also es soll jetzt keine, sag ich mal, politische Botschaft haben, sondern es ist eben ein Familienhörbuch und soll eben für die Kinder sein. Also der Sounddesigner, so nennen wir unsere Tontechniker komplett für die Postproduktion, darf dann auch schon mal überlegen, macht das Sinn, vielleicht ein oder zwei Kapitel zusammenzufassen von der Länge her, oder weil sie gut inhaltlich zusammenpassen, oder ob er da auch sonst einfach vielleicht mehrere Themen in einem Kapitel hat, wo er sagt, okay, das, da sollten wir vielleicht doch nochmal mehrere Kapitel draus machen. Und genauso gut darf der Sounddesigner auch dann nochmal sagen, okay, das sind das Lied, das wäre mir tatsächlich zu schwierig für das Kind. Okay. Also es fände ich vom Bauchgefühl her nicht angebracht. Und was wir da auch haben, sowohl für die Audiobiografen als auch für die Sounddesigner, ist eine Supervisionsmöglichkeit. Das heißt, dass die da auch sich nochmal psychologischen Support holen können, wenn sie das brauchen, Bedarf haben. Was einfach generell super wichtig ist. Wenn du irgendwie merkst, okay, ich arbeite damit, aber das nimmst du mit in Schlaf oder nimmst du mit irgendwie in deinen Alltag, dann wäre es vielleicht Zeit, darüber mal zu sprechen, einfach um da loslassen zu können und in die Grenzen zu kommen, die Distanz. So.
Ja, das trifft einen ziemlich hart, ne, wenn man da wirklich dann erzählt, und man merkt ja auch, sag mal, für manche ist es erleichternd, glaube ich.
Ja.
Die sagen, oh, da habe ich eine Möglichkeit gefunden, ne, und vieles wieder hervorgeholt und auch die schönsten Erinnerungen nochmal, ne, die wirklich vergessen wurden, aus diesem Anlass wahrscheinlich für immer weg gewesen wären. Erzähl mal davon, dass man so, wenn man sich denn dann überwunden hat und dann das Ergebnis vielleicht noch hört, das ist ja, sagen wir mal, auch so ein Moment, oder so ein triumphierendes vielleicht, für beide Seiten. Ne?
Auf also jeden Fall.
Okay.
Also ich muss wirklich sagen, wir freuen uns immer über Feedback. Es gibt nicht immer ein Feedback vom Projektteilnehmer, was auch okay ist. Ne? Manche brauchen auch einfach ein bisschen oder sind jetzt zufrieden und ist alles gut, aber brauchen jetzt nicht sagen. Und manche sind, man merkt das einfach, die sind unglaublich dankbar dafür, dass sie das aufnehmen können. Und man merkt das auch im Erzählen von den jeweiligen Kapiteln, die fangen dann an zu sprudeln und dann kommen immer mehr Erinnerungen hoch. Und deswegen ist dieses, was ich noch vergessen habe, was mir noch eingefallen ist, das ist unglaublich herzlich und macht auch den Menschen so ein bisschen aus. Und, und alle, die ein Hörbuch gemacht haben und das dann anhören, merken dann auch, boah, es ist Wahnsinn, was ich alles schon erlebt habe. Also dieses Bewusstsein dafür ist ein unglaublicher Schatz. Also und eben auch dieses, das zu erleben, wie einem Menschen das richtig gut tut, wenn er halt wirklich auch anfangs zuerst denkt, boah, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Aber dann aus sich selbst wirklich rauskommt und einfach mal loslegt, egal wann das ist. Genau, und das ist echt schön zu sehen. Und das tut richtig gut. Und es ist auch, es geht halt eben nicht nur darum, den Kindern oder der Familie was festzuhalten, sondern auch dieser Prozess des Erinnerns ist einfach was unglaublich gut tut. Und wo eben auch die Projektteilnehmer komplett aus ihrem Alltag auch rauskommen können. Ne, mhm. Dass sie halt eben nicht dieses schwergewichtige Denken haben mit der Diagnose, die wirklich auch einfach ein Teil ist dann, ob man will oder nicht. Aber dass man dann halt auch einfach mal den Fokus auf die schönen Sachen lenkt.
Mhm. Ja, ich hab in dem Film gesehen, wo du sagst, es tut gut. Ihr seid ja so professionell, dass ihr euch auch von wissenschaftlicher Seite her noch Unterstützung sucht. Ne? Also ich finde das total spannend. Wir haben journalistische Themen, ne? Wir haben so ein klein bisschen das Thema, was so eine gewisse Ähnlichkeit mit Podcast hat. Ne? Also sprich, ich mache alles stimmen- und tonbasiert. Und ich habe die ehrenamtliche Arbeit dabei, ne? Die erinnert mich so ganz klein bisschen auch an die Sternkinder. Mhm. Und das finde ich wirklich eine sehr schlaue Idee, dann auch noch zu sagen, was sagt denn jetzt die Medizin? Und so kam ich jetzt auf die Frage, gut tun, ne? Also was macht das jetzt mit demjenigen, der sich da intensiv 3 Tage mit seinem eigenen Leben beschäftigt? Was passiert dann mit dem dann medizinisch? Also seelisch passiert sowieso wahnsinnig viel, denke ich mal. Also, finde ich toll, die Idee. Also, kannst du dazu was sagen, was die Wissenschaft da sagt?
Tatsächlich sind wir da gerade auch wieder in einer Auswertung. Es gab jetzt zum Jahresende einen Fragebogen, der an alle bisher Familien und auch eben Erzähler geschickt worden ist aus wissenschaftlicher Seite. Genau. Und da haben wir noch keine Ergebnisse, aber tatsächlich ist das halt ein Ding, worüber wir uns auch sehr freuen, dass wir das wissenschaftlich begleitet bekommen. Also es gab schon 2 Studien, die uns wissenschaftlich begleitet haben und das ist auch schön, dass es einfach da auch nochmal bestätigt wird, dass das eine ist eben diese Möglichkeit der Trauerbewältigung für die Familien und Angehörigen, für die Kinder. Das ist etwas, was wir wirklich gerne auch mal wissenschaftlich begleitet hätten. Mhm. Aber tatsächlich sitzen wir gerade dabei, dass das letzte Hörbuch, was vom NCT Heidelberg, vom Tumorzentrum in Heidelberg, begleitet worden ist. Genau, und da sitzen wir jetzt dran, da gab es immer vor den Aufnahmen und nach Erhalt des Hörbuchs einen Fragebogen und da bekommen wir dann jetzt auch, ich denke mal jetzt im Laufe des Frühjahrs, ich weiß nicht, wie schnell die sind, die Auswertung letzten Endes, dass das einfach auch wissenschaftlich unterstützt und gestützt werden kann, dass es eben nicht nur Humbug ist. Zum einen weiß ich, meine Chefin würde sich das sehr wünschen, dass es irgendwann mal eine Kassenleistung ist. Das heißt, dass jeder das bekommen kann und dass wir nicht eben nur auf Spenden angewiesen sind. Und das andere ist eben, also ich glaube, vom Bauchgefühl weiß jeder, dass es gut tut. Aber es ist schön, das einfach nochmal zu unterlegen, dass es nicht einfach so untergeht und also das ist einfach nicht dass es einfach Gehalt hat, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Ja.
Es kann ja auch in die andere Richtung gehen. Es kann das, also ich wurde gerade wissenschaftlich Begleitung, ne? Also man hat jetzt mal all die positiven Aspekte gesagt, man kann das aber auch, es kann vielleicht auch negative Auswirkungen haben, wenn so ein kleines Kind plötzlich damit konfrontiert wird, sagt, ne, jetzt ist jetzt gestorben, war vielleicht bei der Beerdigung und am Ende kommt diese Stimme wieder. Also das ist ja auch, es muss ja auch ein bisschen vermittelt werden. Man kann nicht so, jetzt habe ich mal hier Benjamin Blümchen und jetzt kommt die Kassette von der Mama oder sowas.
Genau, nimm mal also hier, das muss ich jetzt hören.
Das ist auch nicht ganz so einfach. Ne?
Da sprichst du einen super wichtigen Punkt an, also beim Transfer. Des Familienhörbuchs geben wir direkt immer weiter mit an den Projektteilnehmer und auch für die Familie. Wenn irgendwie die Gedanken da sind oder wenn die Frage offen ist, wann gebe ich dieses Hörbuch meinem Kind, haben wir die Möglichkeit, dass wir da auch eben eine psychologische Unterstützung haben, die da beraten kann. Also dass sich wirklich Mama oder Papa überlegen können, hey, möchte ich da vielleicht mal drüber sprechen? Habe ich ansonsten vielleicht jemanden selbst? Oder nehme ich das in Anspruch? Das kann jeder gerne tun. Es ist oft der Fall, genau falls Mama, der Vater, die Mutter direkt verstorben sind und das Hörbuch kommt vielleicht kurz davor oder kurz danach, ist es fertig. Das ist auch manchmal so. Und dann fragen einfach die Hinterbliebenen auch oft, ich weiß gar nicht, wann ein guter Zeitpunkt ist. Und das muss jeder auch für sich einfach wissen. Und wir haben wirklich auch Projektteilnehmer, wir sagen zwar, melden Sie sich doch bitte innerhalb von 4 Wochen, wenn Sie das Hörbuch erhalten haben, tun Sie sich selbst den Dienst und hören Sie mal rein, das wird Ihnen auf jeden Fall gut tun. Und wir ermuntern auch gerne, zusammen mit den Kindern einfach mal reinzuhören. Aber das muss jeder für sich entscheiden, wie das wirklich zu einem passt. Also wir haben Projektteilnehmer, die wirklich sich nicht melden direkt, sondern die sich vielleicht erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr melden und sagen, hey, ich bin total dankbar, ich habe es jetzt geschafft, mal reinzuhören, weil es sie trotzdem so bewegt. Und dass sie einfach dafür eine bestimmte Zeit brauchen. Und das ist auch okay. Und manche melden sich wirklich erst später und sagen, hey, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe es jetzt geschafft, reinzuhören. Und ich möchte einfach nochmal sagen, können Sie bitte an das Team ein dickes Dankeschön sagen. Und das gebe ich dann auch super gerne auch dann noch weiter. Weil ich finde, das ist wie so ein, tatsächlich wie ein Applaus nach einer Aufführung. Und es tut einfach auch wirklich sehr, sehr gut, wenn Feedback kommt. Wenn du das meinst, so, ne?
Kriegt ihr auch eine Nachricht, wenn tatsächlich dann jemand gestorben ist?
Wir bekommen eine Nachricht. Manchmal kriegen wir das passiv. Aber immer wenn ich eine Nachricht kriege, wir notieren das auch. Je nachdem, wie weit das Hörbuch ist, ist es auch schon gut zu wissen, ob man dann in der Transfermail noch den Vater oder die Mutter anspricht oder vielleicht besser doch schon mal die Hinterbliebenen. Und ja, wir bekommen das mit und wir schreiben dann auch eine Karte.
Okay.
Und genau, schreiben da auch nochmal rein, je nachdem, wie weit das Hörbuch ist. Zum Beispiel, ja, okay, das hat eure Mama wirklich noch geschafft, das Hörbuch aufzunehmen und das freut uns wirklich und es ist noch nicht fertig, aber wenn es fertig ist und wenn ihr irgendwann Zeit dafür habt, das da reinzuhören, wünschen wir halt alle, dass es einfach auch was ist, was gut tut und dass es irgendwann mal einfach auch trösten kann. Und vielleicht kann es das nicht immer, aber es ist einfach ein Angebot, was da ist.
Ja.
Ja.
Angebot, gutes Stichwort. Ich frage mich gerade, wie ist das mit Angebot und Nachfrage? Ich hatte mal, glaube ich, in Erfahrung gebracht, dass ihr ziemlich stark gewachsen seid. Meine Frage ist eigentlich, was du eben geschildert hast, wie man zu euch kommt. Ich weiß, in Köln gibt es zum Beispiel einen Verein Traube e.V., ne, Trauerbegleitung.
Ja.
Kooperiert ihr mit solchen Institutionen? Ich bin jetzt gedanklich auch so ein bisschen wieder bei den Sternkindern. Ne? Die Sternkinder, die kooperieren zum Beispiel mit den Krankenhäusern. Ne? Da kann sein, dass dann Flyer liegt, kann sein, dass die Schwestern da drauf aufmerksam machen. Gibt es so eine Kooperation da auch bei euch? Oder sagt ihr eher so, wir haben jetzt schon so viel Nachfrage, das mit dem Kooperieren, das schieben wir mal auf später?
Also wir haben jetzt keine aktiven Kooperationen, die irgendwie irgendwo laufen und stehen, aber ich weiß, dass die KM3er aus der Öffentlichkeitsarbeit super aktiv ist und wir netzwerken eigentlich auch alle sehr gerne. Es ist auch so, dass zum Beispiel die Audiobiografen, je nachdem, wo die sitzen und wie die Lust haben, also es gibt jetzt kein Pflichtprogramm mit, wenn du jetzt Audiobiograf bist, musst du auch Flyer mitnehmen, sondern wenn die von sich aus kommen und sagen, hey, habt ihr ein paar Flyer? Ich würde gern hier und dort was auslegen. Ich habe auch einfach mal per Zufall meiner Frauenärztin davon erzählt, weil es tatsächlich sie vielleicht die Möglichkeit hat, vielen davon zu erzählen, wenn es mal Bedarf gibt. Es gibt viele, die einfach offen fragen. Wir haben einfach verschiedene Kontakte über Hospize, Palliativstationen, alles Mögliche und wo einfach der Umgang miteinander sehr offen ist und also jeder, der mag, der kann gerne von uns Material bekommen und das gerne auch auslegen. Wir haben auch Spendenboxen, die man zugeschickt kriegen kann. Ist offen tatsächlich und ich muss auch sagen, dass ich den Kontakt total schön finde, also selber auch, ich komme sonst nicht so viel raus, ich spreche immer mit, also sagen wir so, wir haben wirklich, würde ich sagen, ein großes Team, also wir haben um die 40 Audiobiografen und auch knapp 37 aktive Sounddesigner und über 20 Ehrenamtliche, die auch noch dabei sind. Es ist wirklich groß mittlerweile. Mhm.
Wie oft wird denn das so beansprucht? Habt ihr so eine Statistik? Sind das Hunderte oder wie? Ja, ich frage mich gerade, bei so vielen Leuten, das ist ja, das hast du ja gerade selber gesagt, das ist gewachsen. Ja. Und dass es bekannter geworden ist oder dass die Leute jetzt mehr Gedanken machen, das könnte ich mal machen. Also da, ich frage mich gerade, wie schafft ihr das? Oder hast du wirklich eine Zahl da jetzt, die du sagen kannst?
Ich musste für Anfang der Woche tatsächlich ein paar Zahlen schon mal zulegen, wobei wir noch nicht den Jahresbericht für 2023 haben. Das dauert noch ein bisschen.
Drinstehen.
Genau. Aber wir haben im letzten Jahr, so wie ich das jetzt gerechnet habe, aber wie gesagt, nicht die finale Zahl, haben wir, glaube ich, 112 Hörbücher transferiert. Und es ist wirklich so, dass die Anfrage seit letzten Sommer extrem gestiegen ist. Ich hatte bis zum Sommer vielleicht 2 bis 4 Erstgespräche in der Woche, was jetzt vielleicht nicht so viel klingt, aber das war ausreichend eigentlich, also vom Arbeitsvolumen her. Und das hat sich verdreifacht seit Sommer, dass einfach sehr, sehr viele Anfragen sind. Und das sind aber die, die nach den Anfragen auch noch den Fragebogen und den Start so gesagt gemacht haben. Die Anfrage ist groß. Es ist Wahnsinn, tatsächlich. Ja. Auch wenn es noch immer teilweise bekannt, teilweise nicht bekannt ist. Ja.
Und diese Kosten, die dahinter stecken, ihr macht das ja nur spendenbasiert, ne?
Richtig.
Wenn ich jetzt jemanden beauftrage, jetzt meinen Podcast zu produzieren und der ja wirklich nur ein bisschen zusammenschneiden und vielleicht aus 1-2 Stunden Material besteht, dann bin ich auch schon mindestens so lange beschäftigt, wie der Podcast dauert, wenn nicht gar mal 2x3. Aber bei euch ist ja noch einen Ticken drauf. Und so ein guter Tonmeister, den gibt es ja auch nicht umsonst. Oder sind das alles Ehrenämtler? Ne? Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass ihr da, wenn ihr das wirklich so richtig gut und professionell macht, das kann man nicht mal eben so zusammenschnibbeln.
Richtig, genau.
Erzähl mal was ihr da wuppen müsst und was auf einer Seite dann reinkommt.
Also die maximalen Kosten für ein Hörbuch liegen mit Produktion und Verwaltungsaufwand und alles bei 6.000 mittlerweile. Ja. Es ist so, es klingt nach massig viel, aber ich weiß, dass es auch andere Summen gibt im Radiobereich. Was wichtig ist halt eben, dass es eben keine Fließbandarbeit sein soll. Also wir haben tatsächlich maximales Stundenvolumen für die Postproduktion von 60 Arbeitsstunden. Und wenn du halt eben bedenkst, dass es bis zu 9 Stunden Aufnahmematerial ist, dass das schon dann auch knapp werden kann, je nachdem, wie viel Arbeitsaufwand das ist, weil eben natürlich auch nicht jeder gleich spricht. Je nach Diagnose gibt es vielleicht auch einfach Sprechprobleme oder sonstiges. Ja. Oder wenn jemand zum Beispiel sehr verwirrt ist und man muss dann doch ein bisschen schieben. Genau, also es ist halt wirklich, es soll eben jedes Kapitel schön sein und das sage ich auch immer den Sounddesignern bei der Einarbeitung. Es soll eben schön sein und nicht einfach so. Es soll was Besonderes sein. So ist es einfach. Ja. Definitiv.
Ja. Ich habe letztens, ich habe vorhin gesagt, dass ich immer so nah am Wasser gebaut bin. Es gibt ein Lied von Ketka, das heißt Zurück aus Ohlsdorf. Wer sich da nicht auskennt, Ohlsdorf ist einer der großen Friedhöfe da. Und da gibt es auch wirklich ein paar schöne Stellen. Ich glaube, die habt ihr auch im Video drin. Deshalb kam ich da jetzt nochmal drauf. Ne? Diesen Ruhrwald oder wie das hieß, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau.
Ich glaube.
Oder so, genau. Mhm. Und auf jeden Fall erzählt da, der Freund oder der Sänger halt, ne, hat seinen Freund verloren, den er schon länger mal hätte besuchen wollen und es dann doch nicht getan hat, weil er gesagt hat, er würde sich ja melden, also diesen komischen Kreislauf und irgendwann ist es dann halt zu spät. Ne? Und das finde ich dann total rührend. Das ist ja, sag mal, auch so eine Aufbereitung von seinem Leben, also das reiche Leben, was man hat, ne? Und es ist ja auch eure Botschaft sozusagen. Ne? Lebt euer Leben.
Ja.
Ne, und nicht erst in der allerletzten Stunde. Ne? Also ne, gibt ja auch so Bücher, die sagen, ne, oh, was die Sterbenden gerade noch sagen wollten oder sowas. Ne?
Ja.
Ist das so ein Ding, dass man, also wenn wir, ihr habt ja bestimmte Voraussetzungen, das, ich möchte so eine Botschaft nach draußen senden, dass jeder mal vielleicht selber darüber nachdenkt, vielleicht das jetzt schon einfach mal zu machen. Weil ich merke ja auch manchmal, ach Gott, ja, habe ich ja ganz vergessen, ah, jetzt wo du es sagst. Ne, also das gibt ja solche Gespräche, ne, dass man sich das einfach vielleicht mal sein Leben schon so ein bisschen vorbereitet, nicht auf diesen Moment, dass dann jetzt euer Audiograf da nach Hause kommt, sondern einfach nur für sich selber. Wir sind ja Fotografen, ne, wir fotografieren alles, wir haben zu jeder haben wir eine tolle Story, ne, bestenfalls sogar eine richtige gute Story mit wenigen Bildern. Aber das, also ich habe es mir, aus dem Gespräch ziehe ich raus, dass ich vielleicht ein bisschen mehr einspreche. Für mich jetzt, nicht? Also jetzt nicht jetzt hier für den Podcast, yeah, sondern einfach nur, was war denn da damals? Das kann ja auch, sag mal, die Beziehung zu den Eltern sein. Du sagtest gerade selber, das ist manchmal ein schwieriges Thema, ne? Dass man das einfach mal aus dieser, also aus dem, ja, ich will nicht gerade sagen Stegreif, aber einfach so spontan, was in den Sinn kommt. Wenn man es nämlich aufschreibt, dann ist es so unheimlich strukturiert und dann will man es richtig machen und da verliert man sich so, sagen wir mal, ne, ein bisschen in diesem Thema. Aber ist das auch so ein Ansatz, wo du sagst, Mensch, das muss ja nicht alles bei uns landen, sondern habe ich auch mal drüber nachgedacht, ist das so ein Ding, was man als Spin-off hier von nehmen könnte?
Auf jeden Fall, finde ich super. Ich muss auch sagen, ich habe, seit ich beim Familienhörbuch bin, so viel für mich selber mitgenommen und finde halt auch eben diesen Memento Mori-Gedanken nicht im traurigen Sinne, sondern eben die Einstellung von den Projektteilnehmern. Ganz oft ist es so, dass sie einfach so eine richtig coole Einstellung zum Leben haben, so dieses, hey, ja, ich weiß, mein Leben ist jetzt gerade echt begrenzt, ich mache das Beste draus. Und ich finde halt dieses Festhalten, du kriegst halt so viel mit durch diese Metaebene mit den Emotionen und alles durch die Sprache, nicht wahr? Das ist schon ein Unterschied, wenn man es hört und wenn man dann berührt werden kann dadurch, was man dann echt erlebt hat, und man finde ich total gut. Ist eigentlich genau richtig. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, da auch einfach nur einen Podcast aufzunehmen. gibt's auch. Ja.
Ist das so wie so eine Art Journal oder sowas? Kann man das da?
Genau, ich meine,
du sagst gerade, es gibt so Möglichkeiten. Ich gucke gerade nur nach so kleinen Hilfsmitteln, dass es der Gedanke zu haben, ist ja das eine, und das umzusetzen, das ist ja manchmal ein ganz weiter Weg. Ne? Also vielleicht gibt es ja so einen Tipp von dir, wo du sagst, ja, denk mal darüber nach, oder das hat mir geholfen, oder das habe ich
also
schon mal gehört.
Also quasi ein Blog, sowas wie ein Blog, nur akustisch.
Ja, oder ein Blatt Papier.
Ich müsste ein bisschen suchen. Es gibt auf jeden Fall zum Beispiel ganz neu, heißt Filou, dein Vorlesepodcast. Vielleicht ist das etwas. Das gibt es gerade auf Start Next. Ansonsten kann ich euch gerne auch ein paar Links schicken, wenn ihr möchtet. Ich habe tatsächlich die Namen nicht alle im Kopf.
Nee, macht ja nichts. Nee, wäre toll. Also weil du bist so nah dran und es ist quasi dein tägliches Tun, mutmaße ich jetzt. Oder machst du noch was anderes im Leben?
Nein, ich bin tatsächlich seit eineinhalb Jahren in Vollzeit hier und kümmere mich um die Hörbücher, dass sie fertig werden.
Ja.
Tatsächlich ja. Vorher war ich freiberuflich und habe ganz viele Dinge gemacht, aber nein, es ist sehr erfüllend tatsächlich. Ja, mache ich gerne.
Ja. Es gibt, fällt mir gerade ein, es gibt auch so ein Recht aufs Vergessen.
Ja.
Was macht man? Wie ist das mit eurem Zusammenhang zu sehen?
Wie meinst du das? So konkret auf ein bestimmtes Thema oder?
Ich war noch nicht ganz ausgegoren, also das fiel mir nur gerade ein. Sagen wir jetzt, gesetzt im Fall, die Person lebt noch, und das habe ich jetzt alles erzählt, und dann höre ich mir an und sage, oh Gott. Das wäre, sagen wir mal, so ein praktischer Fall, dann sage ich, Delete, Ordner ist weg oder was auch immer. Ne? Ja. Aber was passiert denn? Ich probiere gerade so ein bisschen diese psychologische Ebene, sage, Mensch, jetzt hat mir Mama, Papa das alles erzählt, aber ich im Grunde wollte ich das gar nicht wissen oder sowas. Also so, dass man was, das ist ja wieder diese wissenschaftliche Geschichte, wo ihr da vielleicht ein bisschen dran arbeitet, ne? Dass das manchmal vielleicht besser ist. Also ich sage manchmal besser, gut, dass ich nicht mehr weiß. Also das oder ich muss nicht alles wissen. Also da, das ist, kann der Person ja echt toll helfen, aber den anderen, puh.
Vielleicht gar nicht, ja. Ich glaube, da sind zwei Dinge, die da so ein bisschen mitspielen, wo ich meine, wo du drauf hinaus möchtest. Das eine ist zum Beispiel, wie nenne ich das denn jetzt? Mir fällt gerade der Begriff nicht ein, den wir sonst immer dafür haben. Aber vielleicht gibt es Familiendramen oder Familiengeheimnisse,
Konflikte,
die einfach im Raum sind. Ja, vielleicht auch Konflikte. Also was da ganz wichtig ist, ist, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mit umzugehen. Das eine ist, das weiß ich auch, manche von unseren Sounddesignern machen sich auch Sorgen, wenn dann zum Beispiel in einem Kapitel irgendwas Bestimmtes erzählt wird und ob das jetzt so wichtig war, das genau so auszudrücken. Da versuchen die Audiobiografen immer drauf zu gucken und die Sounddesigner sind tatsächlich unser zweites Paar Ohren, was einfach nochmal reinhört, weil sie eben nicht in der Situation waren. Um dann auch wirklich zu gucken, hey, ist das so in Ordnung? Und die Sounddesigner dürfen immer sagen, okay, nach dem Bauch, Frage, bei der Endabnahme spätestens, oder sie können sich halt auch im Team zusammen das klären und auch da die Supervision in Anspruch nehmen, wenn sie irgendwie das merken, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn das jetzt hier in dem Hörbuch ist. Das eine ist, dass da die Audiobiografen aktiv versuchen bei der Aufnahme, wenn sie das mitbekommen, dagegen zu steuern, dass zum Beispiel auch nicht abgerechnet wird in dem Hörbuch. Das ist ganz wichtig. Es gibt natürlich auch zum Beispiel mal den Trennungsfall in der Familie und vielleicht ist die Konstellation mit Mutter und Vater nicht so optimal fürs Kind. Und da hat natürlich auch jeder seine Geschichte hinter. Und vielleicht ist das nicht so ganz so einfach, darüber zu sprechen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Aber wichtig ist da eben vor allem, dass eben nicht der Partner, mit dem die Kinder vielleicht dann ihr ganzes restliches Leben verbringen, mit dem Vater, mit der Mutter schlecht geredet wird. Darum geht es halt auch nicht. Ja. Es gibt immer, sage ich mal, positive Seiten, die der Grund dafür waren, dass jemand zusammen war vorher.
Ja, genau.
Und das ist auch ein Grund, warum wir Tresorkapitel auch anbieten, dass die genutzt werden können, dass man dann halt gucken kann, hey, möchte ich vielleicht das und das Thema schon unbedingt noch erzählen? Da gibt es verschiedene Inhalte, also von wie geht es mir tatsächlich mit der Diagnose, Umgang mit den Umgang der Ärzte tatsächlich, Drogenmissbrauch, Missbrauch generell, also schwierige, sehr schwierige Themen, vielleicht Kindheitstraumata, alles Mögliche kann da drinnen landen und das handhabt jeder auch anders und die Tresorkapitel sind eben eine Möglichkeit der Anmoderation, um zu sagen, hey, das Hörbuch an sich kann das Kind egal in welchem Alter theoretisch anhören, aber das und das Kapitel wirklich erst später oder vielleicht nur im Beisein von oder in dem und dem, ab dem und dem Alter. Und was ganz wichtig ist, wo viele sich Sorgen machen auch, ist aber ganz wichtig zu wissen, dass Kinder aber auch immer filtern, wie jeder Mensch. Ja, und das ist natürlich nicht so einfach. Also und da besprechen wir uns halt auch und gucken, was wir machen, wenn es irgendwie thematisch irgendwas ist, wo wir denken, okay, ich weiß es nicht, ob das okay ist. Und in dem Sinne haben dann die Sounddesigner auch das Recht oder die Möglichkeit zu sagen, okay, den Abschnitt aus dem Kapitel nehme ich raus.
Ja, okay.
Weil es einfach wirklich nicht in Ordnung ist.
Ja, finde ich auch vernünftig. Ist ja keine Zensur, sondern es ist, es ist ja auch nicht eine alleinige Entscheidung, schätze ich mal, sondern wird im Dialog getroffen.
Genau.
Und es ist immer ja noch ein Unterschied, als wenn jetzt der Lebende noch irgendwas erzählt im Dialog, dann hast du gerade die Filterfunktion erwähnt, ne? Genau. Dann nehme ich auch nur, sag mal, auch nur einen Bruchteil davon auf. Ja. Aber wenn ich es immer wieder anhören kann, ist ja, da birgt ja ein bisschen die Gefahr drin, ne? Dass man da, dass sich das einfach so verfestigt. Ja. Ne? Das ist der Unterschied zwischen einem Dialog oder einem Kneipengespräch oder einer Beichte oder was auch immer und das jetzt hier. Ne? Aber trotzdem, jetzt wollen wir nicht bei diesen wenigen Fällen sozusagen, wo mal was problematisch ist, sondern weil bei den meisten Fällen bleiben, dass die Leute sich freuen, dass da die, wie heißt das, die Mama immer noch lebt oder zu mir sprechen kann, ne, und das einfach diese Gefühle ausdrücken kann. Und ich glaube, so war es ja auch in dem Video, was ihr da publiziert habt, mhm, wo die beiden Kinder sagen können, ja, das ist schön. Ne? Ja, es ist zwar jetzt tot, aber es ist trotzdem da. Ne? Und kann, ich kann immer wieder anhören, wenn ich will, und nochmal so ein bisschen vielleicht noch ein paar Ratschläge geben oder sich geben lassen, natürlich in dem Falle. Finde ich einfach eine super Sache. Was ich jetzt lustig fand, ihr habt gerade den letzten Blogbeitrag, da habt ihr sogar ein Lied gesungen, ne? The Good Times Shine. Ne?
Oh ja, das
jetzt wirklich, oder habe ich das falsch gehört?
Genau, genau. Das war die Idee von dem Mario Sounddesigner. Hm. Und dann haben wir das gemacht, zusammen aufgenommen. Ja. Er ist ein durchweg positiver Mensch und das ist echt, also die Message ist einfach echt schön.
Ja.
Let the good times shine.
Ist auch meistens die Tontechnik, sind meistens auch Musiker, ne? Oder ist das?
Oh ja, viele. Ganz schlimm.
Ja.
Nein, nein, es ist so. Ja, ja.
Stairway to Heaven.
Nee, das macht es aber auch dann echt praktisch, weil sie dann auch wissen, wie sie mit der Musik umgehen,
ja,
und da auch viel Spaß dran haben. Ich muss auch sagen, ich fand das, als ich noch Hörbücher schneiden durfte, nur, sage ich mal, das ist schon ein großer Schatz, weil man dann auch sich austoben kann und Musik aussuchen darf und so. Das ist schön.
Sehr schön. Ja, Gregor, wir sind unsere Fragen durchgegangen.
Ich habe noch so viele, aber also ich finde es halt ein super spannendes Projekt und eine super spannende Idee. Ja, einfach weil es auch so viele Facetten hat. Ne? Schon klasse, dass man. Und es ist so eine Win-Win-Win-Situation, glaube ich. Ne? Also guck mal, ihr habt Spaß an der Arbeit. Die Kinder haben eine Zeitkapsel. Dem Erzähler selbst oder Erzählerin geht es höchstwahrscheinlich danach besser. Also, das ist eine rundum tolle Sache.
Ja, sind ja auch gewisse Bestrebungen, dass das so ein bisschen in die Medizin oder über die Krankenkassen so ein bisschen implementiert wird, ne? Weil es ja, ihr probiert das noch wissenschaftlich zu untermauern, ne? Dass das Aspekte hat, die ja demjenigen gut tun und vielleicht den Transfer in die andere Welt sozusagen erleichtert, dass da weniger Aufwand betrieben werden muss. Ne? Die Krankenkassen denken ja immer in solchen Dimensionen, ne? Wie können wir die Kosten reduzieren, ne? Und muss man da jetzt den Professor dran setzen oder machen wir jetzt mal ein Hörbuch? Ich habe jetzt böse formuliert, Nee, aber das ist ja auch ein interessanter Aspekt, ne? Dass das insgesamt auch für die psychologische Betreuung wahrscheinlich weitere Kreise ziehen könnte oder müsste. Ne? Kannst du da noch einen Stand sagen, wo ihr da gerade seid?
Oh, das wird noch dauern, glaube ich. Ja, also tatsächlich, ja, wir müssen weitermachen. Mhm. Also wir wünschen uns halt, dass es einfach mit festen Spendern irgendwie möglich ist, da konstant wirklich sicher planen zu können, auf Dauer. Und aber was toll ist eben, dass es wirklich funktioniert und das ist auch super viel wert.
Ja. Ja, sehr schön.
Muss ich sagen.
Sehr schön, Elisabeth, das hast du wirklich sehr schön erklärt, alles nahegebracht, unsere Fragen beantwortet. Also Hut ab. Ich habe erst gedacht, ui, tolles Thema, aber wie vermitteln wir das? Aber das hast du ja ganz souverän gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein sehr, sehr schönes Thema. Mich selber auch nochmal angerüttelt, ne? Nicht nur Fotos zu machen, sondern mal ein bisschen dazu zu sprechen. Und wenn es das nur ist, aber schaut mal rein, da gibt es ein paar Links, die du uns schickst, die werden wir im Blog setzen. Gerne. Das Video, was ihr gedreht habt, Familienbuch, das Familienhörbuch, allein der Titel ist der eigentlich irgendwie, ist das, wie seid ihr darauf gekommen?
Das, ich weiß es nicht, das hat auch meine Chefin erfunden.
Ach so.
Deswegen.
Das ist eine ganz tolle Wortschöpfung.
Ich weiß gar nicht, wie sie drauf gekommen ist.
Weil das erklärt so viel. Ne? Also jeder weiß, was ein Hörbuch ist. Wahrscheinlich denkt man eher so, ja, ein Privathörbuch, das klingt aber dann wieder so amtlich und dann kommt man wahrscheinlich doch relativ schnell auf Familienhörbuch.
Ja. Also ein großer Schritt, Blick in die Zukunft ist, wir wollen es wirklich auch konstant familienhörbuchmäßig machen, dass wir irgendwann mal auch gucken, dass vielleicht Kinder mit Palliativsituationen, in Palliativsituationen vielleicht Hörbücher aufnehmen können für ihre Familie. Aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Ja. Das dauert.
Das ist ein bisschen andere Ebene. Ne?
Ja, auf jeden
Fall. Aber mit der Erfahrung, die ihr habt und diesen vielen Gesprächen und dem großen Kreis, wo ihr euch austauschen könnt, ne? Das ist ja nicht so eine One-Man-Show oder One-Woman-Show. Es sind sehr viele Frauen bei euch dabei, auffällig viele Frauen.
Wir haben tolle Männer besser? Dabei, so übrigens.
Können die das besser, die Frauen? Das ist ganz provokant gefragt.
Ich glaube nicht, dass wir das besser können. Vielleicht ist das Interesse bei Frauen vielleicht mehr da, sich damit auseinanderzusetzen und das zu tun. Aber alle, egal ob Mann oder Frau, die bei uns zum Beispiel die Aufnahmen machen oder die Hörbücher machen, sind da mit Herzblut dabei. Und das ist eigentlich das Allerschönste daran. Das ist einfach, man merkt das halt auch jedes Mal. Und ich habe wirklich, wo du halt auch meintest mit, du weißt, du wüsstest gar nicht, ob du das machen könntest. Einer von den Sounddesignern, die ich jetzt im Herbst mit neu dazugenommen habe, der hat auch genau die Bedenken gehabt. Der hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich nicht dafür zu emotional bin, aber ich habe ihm auch gesagt, guck einfach, mach einfach mal, mach das, wie du meinst, dass es richtig ist und dann schau, wie es auf dich wirkt. Und das ist auch okay, dass man auch erstmal anfängt und schaut und guckt, wie komme ich denn da wieder in die Distanz? Klappt das gut für mich oder nicht? Und das ist auch okay. Also es ist es ist keine Pflicht, jetzt irgendwie auch dabei sein zu müssen, wenn man irgendwie merkt, das geht für mich gar nicht. Das ist auch total wichtig.
Ja. Sehr schön. Das sage ich immer am Ende.
Super, finde ich gut.
Sehr schön. Ja. Nein, wunderbar, dass du bei uns warst. Danke, Andreas, für den Vorschlag. Gregor hat alles zusammengestoppelt und dann haben wir uns heute getroffen. Und beim nächsten Mal haben wir die Sonja zu Gast. Sonja Wolf von Weekly Pick. Das ist so eine kleine Community, die jede Woche ein Foto macht und einmal im Monat irgendeine schwierige Aufgabe. Also das ist einfach nur, geht es mal wieder ein bisschen um Fotografie. Die haben mich irgendwie um Finger gewickelt, dass ich da jetzt auch dran teilnehme.
Was muss das? Egal. Muss?
Ja, Quatsch. Es geht ja darum, dass man regelmäßig dran bleibt, so wie bei dir hier, ne? Also mal wieder reflektiert, ne? Sich irgendwas vornimmt und dann auch zu tun, wenn ja gerade am Jahresbeginn, ne? Da nehmen so viele Leute was vor und am 2. Januar ist meistens schon wieder vorbei. Ja. Aber so denken wir ja hier nicht, sondern alles, was eine Stimme hat, bleibt.
Super, genau. So
und so soll es sein. Guck mal rein bei Familienhörbuch, da gibt es jede Menge Informationen. Ich habe sogar diesen Flyer habe ich zum Download bereit, dass man sich da ein bisschen schlau machen kann. Und würde mich freuen, wenn ihr da gute Unterstützung bekommt und weiter diese schöne Aufgabe macht. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Danke.